Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir nochmal an alle, die ich noch nicht begrüßen konnte. Wir machen heute weiter bei dem Thema Ausrüstung der Heiligen für den Dienst. Beim letzten Mal habe ich angefangen, von einem Brief zu erzählen, den ich vor langer Zeit bekommen hatte. Da ging es um die Musterung. Da wurde festgestellt, also ich wurde eingeladen zur Musterung und da wurde festgestellt, ob ich für den Wehrdienst tauglich bin, für die Bundeswehr damals, vor langer Zeit. Und Glück ist geschickt, Tirili. Ich war untauglich wegen meiner Knie, wobei mir meine Knie schon doch auch deutlich Beschwerden machen. Aber damals war ich jedenfalls schon ziemlich froh, dass ich nicht zum Wehrdienst musste. Und dann haben wir kurz drüber nachgedacht, ja, wie ist das denn mit der Musterung von Gott? Werden wir von Gott auch gemustert und für tauglich oder untauglich befunden? Ja, und das Ergebnis kann da eigentlich nur sein, untauglich. Untauglich, untauglich, untauglich. Aber bei Gott, wen hat Gott auserwählt? Denken wir an den ersten Korintherbrief in Kapitel 1. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Und das Unedle der Welt, das Verachtete, das hat Gott auserwählt. Er hat Menschen auserwählt, die fehlbar sind. Denken wir an die Jünger. War Petrus immer der, ja, macht immer alles richtig, trifft immer das richtige Wort? Nein, er hat unseren Herrn verleugnet und so weiter und so fort. Gott hat uns gemustert und durch Jesus Christus hat er uns für tauglich befunden. In ihm sind wir tauglich und sonst nicht. Und vor 2 Wochen haben wir dann noch im Weiteren folgende Beobachtung gemacht, dass Christus der Gemeinde Gaben gegeben hat. Als er zurückgegangen ist in den Himmel, da hat er seine Jünger nicht alleine gelassen. Die Gemeinde, sein Leib wurde gegründet und er hat ihnen Gaben gegeben und Funktionen, wie zum Beispiel Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das Ziel derer, das haben wir beim letzten Mal betrachtet in Epheser Kapitel 4, wozu ist das Ganze? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und wir haben auch darüber nachgedacht und auch gesehen, ja, dass der Herr auch immer noch seine Gemeinde baut. Das war nicht nur in der Apostelgeschichte, wo wir immer und immer wieder sehen, wie Gott wirkt, Türen aufmacht, rettet, hindurchträgt. Er hat Türen aufgemacht für die, die zum Dienst bereit sind. Und das war dann auch ein wichtiger Punkt, wenn wir wünschen, dass der Herr uns Türen öffnet, dann sollten wir uns auch dafür bereit machen. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Und so haben wir die Notwendigkeit dafür gesehen, uns darum zu kümmern, um die Ausrüstung der Heiligen. Ein Anliegen, das jeder für sich bedenken sollte. Und wir auch, wir als Ortsgemeinde, wir versammeln uns hier in der Nordstraße 81 und wir sollten das auch bedenken. Wir sind ein Teil des Leibes. Und heute wollen wir über das Praktische ein wenig nachdenken. Ich fand das interessant, was ich dann auch gelesen habe und habe darüber nachgedacht, ob wir davon auch betroffen sind, von dem Drehtür-Syndrom. Kommen wir dann gleich zu. Es geht dann um die Beteiligung jedes einzelnen Gliedes dass wir uns nochmal bewusst machen, dass der Leib viele Glieder hat. Aber nicht alle Glieder haben die gleiche Funktion. Und das ist auch gut so. Und auch das werden wir dann noch sehen. Also eine Frage, die mir dann schon auch in den Sinn kommt, ist, wollen wir eigentlich wachsen? Will ich als Einzelperson, will ich wachsen? Und wollen wir eigentlich wachsen? Und wenn wir das wollen, dann sollten wir uns auch darum kümmern, einander auszurüsten. Ja, was hat das jetzt, Punkt Nummer eins, mit dem Drehtür-Syndrom auf sich? Es gibt Gemeinden, die haben wenig Probleme, neue Glieder zu gewinnen. Da sind vielleicht einige ganz fleißig bei der Verkündigung des Evangeliums und laden Leute ein. Und vielleicht ist das auch eine Gegend, wo viel Zuzüge da sind, wirtschaftlich stark. Und dann suchen Christen auch eine Gemeinde und kommen dazu. Und ja, das ist bei manchen Gemeinden so. Aber die meisten Gemeinden haben auch eben Schwierigkeiten, ihre Glieder zu halten. Neubekehrte werden im Glauben schwach, driften ab. Oder eine Zeit lang kommen Christen und dann bleiben sie aus irgendwelchen Gründen weg, gehen woanders hin, aus irgendwelchen Gründen. Ich bin nicht sicher, ob das in Deutschland auch der Fall ist, aber in Amerika zumindest, da gibt es viele auch Untersuchungen über Gemeindegrößen. Und es ist gut dokumentiert, dass viele Gemeinden nicht über so eine Anzahl von 75 hinauskommen. Oder eine nächste Schwelle ist dann irgendwie so 200. Und dann stockt das. Und beides hängt im Regelfall wohl auch damit zusammen mit der Gruppendynamik. Das sind einfach Prinzipien, die Fähigkeiten der Menschen beeinflussen, in einer bestimmten Gruppe miteinander umzugehen. Dass das funktioniert, dass das klappt. Und das Problem läuft im Grunde darauf hinaus, dass das Wachstum nicht weitergeht, weil einfach nicht jeder in das Familienleben integriert ist, nicht wirklich Teil des Ganzen ist. Es mag einigen Menschen in der Gemeinde auch ganz einfach egal sein, ob wir jetzt wachsen, weil, ich meine, mal ehrlich, also so richtig viel Platz. Gut, jetzt sind wir im Haus ein bisschen verteilt, aber so richtig viel Platz für neue Leute haben wir ja gar nicht. Ist doch eigentlich auch ganz gemütlich. Ne? Dann lehnen wir uns zurück und eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist. Das Problem dabei ist, dass wir über Seelen reden. Und nicht nur über Bankdrücker, sondern es geht darum, dass wir Seelen für Christus gewinnen. Was ist denn der Wille von Christus? Und das ist doch die Frage, die ich mir stellen muss. Geht es um mein Wohlfühlen oder geht es darum, was Gott möchte? Und wieso ist Gott so geduldig? Und wieso ist Christus ans Kreuz gegangen, damit noch Menschen zum Glauben kommen können. Also das sollte mir an der Stelle vollkommen egal sein, ob wir hier noch eine Reihe Stühle davor stellen, ob wir es dichter stellen müssen oder nicht. Ich fände es super, wenn wir wachsen. Und da müssen wir uns den Herausforderungen dann eben stellen. Aber ist das so, dass Leute reinkommen und dann gehen Leute weg und irgendwo im Grunde genommen bleibt die Anzahl gleich. Na, die Lösung dafür gibt natürlich immer viele, viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber eben mit unserem Thema, da möchte ich mich jetzt hier auf ein wesentliches Element konzentrieren, nämlich der Punkt Nummer 2, die Beteiligung jedes Gliedes. Die Beteiligung. In einem Buch über Gemeindewachstum Da steht dann, ja, wie wichtig das eben ist, dass jedes Glied auf die eine oder andere Weise beteiligt wird. Und je mehr alle involviert sind, je mehr beteiligt sind, desto mehr fühlen wir uns ja auch als Teil des Ganzen. Und dann zeigt das ja auch letztendlich, dass es uns wichtig ist. Und vom Grundsatz her stimmt das doch auch. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich meine, damit, womit ich mich beschäftige, das, was das Liebste in meinem Leben ist, das, worin ich meine Zeit investiere, das wird dann schon deutlich, was mir Freude macht und was mir wichtig ist. Und so umfasst natürlich auch, wenn wir das Evangelium, wenn wir die frohe Botschaft weitersagen, das umfasst natürlich mehr als nur, ach ja, da haben wir jemand von Jesus erzählt und er hat das begriffen und wird Christ. Es geht dann auch um das zu belehren, das, was noch dazu gehört. Christus möchte, er fügt uns ja hinzu zu seinem Leib. Und das gehört natürlich mit dazu. Ja, geht es jetzt darum, dass wir jeden irgendwie beschäftigen? Es ist ein solches Vorgehen im Einklang mit der Schrift. Klingt das nicht gleich nach Aktionismus und Geschäftigkeit? Kann ich nicht einfach meinen Glauben für mich haben und leben? Und ich komme halt, wenn ich es sonntags schaffe, ist das nicht, reicht das nicht? Die Gefahr mit Aktionismus und Geschäftigkeit, natürlich ist die da. Also es gibt immer, egal was wir tun, gibt es auch Gefahren. Aber die Frage ist ja, wollen wir das tun, was Gott von uns möchte? Und wenn das, was ich eben geschildert habe, wenn ich einfach meinen Glauben für mich lebe und die Gemeinde fährt so zweiter Klasse, dann klingt das für mich sehr nach Zeitgeist. Nach unserer Gesellschaft, such dir aus, was dir gefällt. Ich musste an Jakobus 2,18 denken. Diese Unterscheidung eben. Mein Glaube und jemand anders sagt, nein, was tun, das ist wichtig. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Wir können beides nicht voneinander trennen. Wenn ich sage, Jesus ist mein Herr und ich sage, aber was er dann von mir will oder was er sagt, interessiert mich nicht, dann gibt es da ein Problem. Und das Wunderbare aber dabei ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie und wer dieser Herr ist, wie gut er es mit uns meint, dass er unser Hirte ist, dass er uns hindurchträgt und insofern will er uns ja nicht knechten, sondern ganz im Gegenteil, er sagt doch, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Also wenn wir auf ihn hören, dann ist das etwas Wunderbares, weil er uns in die richtige Richtung weist. Und das ist etwas, was ich mehr begreifen möchte. Ja, und dann sollen wir nicht darauf hören, was uns der Satan dann vielleicht, der will das dann verdrehen und sagen, jetzt machen wir nicht zu viel oder jetzt wollen wir uns mal nicht zu sehr herausfordern oder. Nein, wenn die Perspektive stimmt und wenn wir auf unseren Herrn Jesus schauen, dann passt das. Da kommen wir zu der Herausforderung, die Glieder einzubinden. Ich habe mich gefragt, wie war das wohl im ersten Jahrhundert? Wie haben die Christen da ihre Gaben und ihre Aufgaben wahrgenommen? Wir lesen in Apostelgeschichte 6, da wurde an die Bedürftigen wurde verteilt. Und da gab es dann auch ein Problem. Die Apostel mussten zu viel Zeit dort einsetzen. Und dann haben sie Diakone bestimmt, die diese Aufgaben wahrgenommen haben. Zu Beginn der Gemeinde, da hatten quasi alle alles gemeinsam. Aber auch das musste ja ein Stück weit organisiert werden. Wenn jemand dann sagte, Mensch, ich bin bedürftig, dann muss das ja auch sagen und dann muss sich jemand anders kümmern. Also auch das, da ergaben sich viele Notwendigkeiten, auch im Alltag, wenn die alle zusammengekommen sind und wenn die dann zusammen gegessen haben, auch dann ergeben sich doch viele, viele Arbeiten von alleine. Und wer kümmert sich um die Kinder? Und wer kümmert sich um, ja, auch um die Belehrung? Und Wortverkündigung, Gemeinschaft, so viel muss man dann einfach auch regeln. Und wir können es, glaube ich, einfach nicht vergleichen mit der heutigen Zeit, weil sich so vieles verändert hat. Die heutige Gesellschaft ist einfach total anders strukturiert, wie wir arbeiten, in unserer Gesellschaft, wie die Familie gesehen wird, welchen Stellenwert die Familie hat. Das Bild und die Bedeutung von Familie. Ja, es gibt so viele Herausforderungen. Wir haben so viele alleinstehende Haushalte, sogenannte Single-Haushalte in Deutschland. Das war ja früher auch nicht so. Also das verändert eine Gesellschaft und das verändert ein Miteinander. Das ganze Soziale, das verändert den ganzen Umgang, die ganzen Probleme, die dann kommen, Vereinsamung und was man dann verlernt, was man eben in der Großfamilie gelernt hat. Und das geht zum Teil verloren. Was haben wir nicht alles für Probleme? Wenn ich jemanden anrufen möchte, dann denke ich mir, das ist jetzt vielleicht eine schlechte Zeit. Jetzt ist gerade Armutszeit oder jetzt ist zu spät und jetzt rufe ich nicht mehr an oder mal einfach. Ich meine, so wie früher in der Schule, ich habe meine Freunde ja nicht angerufen, sondern ich bin vorbeigegangen, geklingelt, ist er da, ist er nicht da, gab noch kein Handy, Telefon war irgendwie, naja, da ist man einfach hingefahren. Das war noch Zeit. Machen wir das mit Geschwistern, dann überlege ich, weiß nicht, vielleicht störe ich und Kinder und ne? Das sind alles Einflussfaktoren, die unser Leben so verändert haben. Wie wir uns um Kinder kümmern. Also früher, die Kinder liefen einfach so mit. Die hatten nicht viel zu sagen. Man hat sich natürlich um die Kinder gekümmert, aber ansonsten, der Stellenwert der Kinder war erstmal, man hat Kinder und keine kleinen Erwachsenen. Und heute, wie wichtig die Kinder sind und wie wichtig die Hobbys sind, und nach da fahren und nach da fahren und so weiter. Also womit wir Eltern eben auch alle unsere Schwierigkeiten haben und dann in dieser Zeit. Das alles beeinträchtigt auch unser Miteinander. Wir haben viel weniger Zeit oder setzen unsere Zeit an so vielen verschiedenen Stellen ein und dann bleibt nur noch irgendwie so das Leftover vielleicht für Gemeinde oder für irgendwas übrig, nach Arbeit und Hobbys vielleicht. Tja. Also es gibt da eine große Herausforderung, Glieder einzubinden. Das wird jeder wahrscheinlich für sich auch beantworten können. Vielleicht sind aber ja auch eigentlich genug Aufgaben da und sie sind einfach nicht bekannt. Vielleicht kennt ihr das, also wer verheiratet ist, hat das vielleicht schon mal erlebt in der Ehe, dass die Ehefrau sich irgendetwas vorstellt und sich etwas wünscht, wie zum Beispiel, ich wünsche mir eigentlich, dass mein Mann ein bisschen mehr mit mir redet oder dass mein Mann mir mal wieder einen Blumenstrauß vorbeibringt. Und ich sag's ihm aber nicht. Denn wenn ich ihm das sage und er macht das dann, dann ist das ja nicht dasselbe. Dann kommt das nicht von Herzen. Der muss schon von selber drauf kommen, warum ich schlechte Laune habe. Ja, ist es vielleicht manchmal mit den Aufgaben, die da sind, dass ich mir denke, ja, da muss doch jemand drauf kommen. Er weiß doch, oder da muss sich doch jemand drum kümmern. Es gibt doch so viele Notlagen in der Gemeinde. Vielleicht müssen wir dann Sachen eben auch konkreter ansprechen. Und dann darüber reden, wer die Sachen bearbeitet und wie wir es machen. Und nicht nur so wie in der Behörde, wie Elmar das berichten kann. Da gibt es so einen, ich glaube, das ist so ein Spruch, ne? Melden macht frei. Das bedeutet, wenn du einen Missstand siehst und ihn weiterleitest an deinen Chef, ich habe gemerkt oder gesehen das, dann bist du raus aus der Nummer. Also wenn ich sage, das passt nicht, dann bin ich raus aus der Nummer. Und ihr Lieben, so soll es unter uns nicht sein. Wenn wir hier Aufgaben haben, wenn wir hier Probleme haben, dann betrifft uns das alle, denn wir gehören zusammen und wir sind ein Leib. Heißt es nicht, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. So sollte es sein. Jeder von uns kann wahrscheinlich unterschreiben, ja, es ist halt nicht immer so. Aber dass wir darüber nachdenken, dass wir dahin wollen, dass das ist, was Gott von uns möchte, ich glaube, da sind wir oder da sollten wir uns einig sein. Und das ist auch durchaus im Einklang mit dem biblischen Bericht vom Neuen Testament, wo wir ja lesen, und lasst uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Deswegen sind wir auch da. Und deswegen sprechen wir über all sowas. Und die Liebe soll zunehmen. Also auch zur Zeit des ersten Jahrhunderts, die Aufgaben waren schon da. Und wie hat Paulus denn an die Korinther geschrieben? Bei euch ist alles super. Da war vieles prima, aber er hat auf so viele Missstände hingewiesen. Und er hat sie trotzdem lieb gehabt. Und das ist doch bei allem die wunderbare Botschaft. Also ich denke schon, die Herausforderung besteht nicht nur, dass wir etwas füreinander tun, sondern dass wir uns auch wissen lassen, dass wir da besser werden, dass wir uns wissen lassen, was zu tun ist. Wie jetzt mit dem Sperrmüll von Len. Ja, Len sagt Bescheid und sie braucht da Hilfe und ja, dann kümmern wir uns. Ja, und so soll es sein, denn der Leib Christi ist der nächste Punkt, das wissen wir alle, der Leib Christi hat viele Glieder. Und Paulus hat das an die Gemeinde in Korinth geschrieben, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und er sagt auch den Brüdern in Rom ja dasselbe. Wie wir viele Glieder an unserem physischen Leib haben, so besteht auch der Leib Christi aus vielen, die untereinander Glieder sind. Und das ist wunderbar, dass wir dieses simple Beispiel haben, denn das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich, dass wir verstehen, und das ist so logisch, dass nicht alle Glieder die gleiche Funktion haben. Paulus schreibt das in Römer 12, 4 können wir das lesen, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. Ist uns ja vollkommen klar. Finger, Hände und so, das hat nicht dieselbe Tätigkeit wie mein Fuß. Und im Weiteren schreibt er, es gibt eben verschiedene Gnadengaben, die gegeben wurden. Weissagung in der Sprechung zum Glauben, Dienst im Dienen, der lehrt in der Lehre, der ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und das passt auch zu dem, was wir sonst im Neuen Testament lesen, dass es verschiedene Aufgaben gibt. Jakobus warnt sogar davor, werdet nicht viele Lehrer, denn ihr werdet ein schwereres Urteil empfangen. Und auch Petrus ermahnt, gute Verwalter zu sein von der verschiedenartigen Gnade Gottes. 1. Petrus 4. Und zudem, wenn wir diesen Punkt missachten, dass es verschiedene Funktionen gibt, wenn wir diesen Punkt missachten, dann kann sich das eben auch nachteilig auswirken. Denn wenn wir einander erzählen, du bist nur dann ein wertvolles Glied, wenn du irgendwas Besonderes machst, dann kreieren wir erstmal ein falsches Bild im Kopf. Und wir sind nun mal nicht alle gleich. Und es liegt nicht jedem, hier vorne zu stehen, und es liegt nicht jedem, verschiedene andere Sachen zu machen. Und das führt dann eben auch zu Misserfolgen, wenn man jemanden zu etwas zwingt, wenn jemand total unmusikalisch ist und sagt, nein, du musst auch den Gesang leiten. Und wenn das überhaupt nicht klappt, dann tun wir da niemandem eine Freude mit. Ne? Da ist es uns irgendwie vollkommen klar. Wenn jemand den Ton überhaupt nicht trifft, dann sollte er den Gesang nicht leiten. Und wenn man ihn dann dazu zwingt, sozusagen, dann führt das doch zu großer Entmutigung. Und außerdem ist der Leib Christi von Gott dazu bestimmt, eben mehrere Funktionen zu erfüllen. Wir sollen die Botschaft weitergeben. Da brauchen wir natürlich die vielleicht ein bisschen extrovertierter sind oder ein bisschen mutiger sind oder ja. Und dann, wie wir uns auferbauen, wie wir uns eben ermutigen, wie wir füreinander da sind oder auch Wohltätigkeit, wie wir eben auch nach außen wirken, Barmherzigkeit eben auch in der Tat umsetzen. Das sind ganz wichtige Bereiche und das liegt nicht jedem in gleicher Weise. Für manchen ist vielleicht ein Besuchsdienst und wenn man Kranke besucht, ganz unangenehm. Und für manche, für die ist das ganz leicht und die werden selber dadurch erbaut. Und etwas ganz Entscheidendes, das ist der letzte Punkt, ist, dass wir einfach verstehen, dass jede Funktion auch entscheidend und wichtig ist für das Funktionieren. Und deswegen kann niemand sagen, dass er selbst oder seine Rolle nicht wichtig ist. Gott hat dir Gaben gegeben und Gott will dich gebrauchen. Und wenn du sagst, ist mir egal, dann gibt es ein Problem. Es gibt einfach auch keinen Platz für ein geringes Selbstwertgefühl unter den Gliedern des Leibes. Wie Paulus auch an die Korinther schreibt, ist auch die Glieder, die einem nicht so wichtig erscheinen, nein, die bekommen besondere Ehre. Jedes Glied ist wichtig. Jeder mit seiner Funktion, mit seinen Gaben, mit dem, was nur du tun kannst. Und so kann eben niemand sagen, dass das, was andere tun, eben nicht wichtig ist. Also da gibt es auch keinen Platz für Arroganz. Ich mache das und das ist wichtiger als. Also wer das tut, der macht sich schuldig. Und das bringt natürlich Herausforderungen, nämlich erstens, dass wir uns der verschiedenen Möglichkeiten auch bewusst werden, im Leib zu dienen. Und zweitens, dass wir auch einander ermutigen, die Funktionen zu entwickeln. Dass du deine Möglichkeiten und deine Fähigkeiten eben auch ausschöpfst und weiterentwickelst. Ne, da gibt es jetzt ja den nächsten ITM-Grundkurs, wo es auch um die Entwicklung und dass man sich selber untersucht, was für Gaben habe ich. Wenn ihr da Fragen habt, dann das neue Plakat hängt dann aus, der neue ITM-Grundkurs. Ich glaube, das ist ganz essentiell zu fragen, Gott, was möchtest du von mir? Dass wir uns ihm auch zur Verfügung stellen. Und drittens, dass wir dann eben auch denjenigen, die sagen, jawohl, ich bin bereit und das kann ich, und ja, dass wir dann auch sagen, ja, da kannst du dienen, und dass wir Orientierung und Möglichkeiten bieten. Kommen wir zum Fazit. Ja, wenn wir wollen auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, das Gefühl haben, dass diese Gemeinde für sie wichtig ist und umgekehrt, dann müssen wir auch die Möglichkeit aufzeigen, ja, wie kannst du dich engagieren, wie kannst du dich einbringen. Wir kommen doch nicht her, um uns hier sonntags 2 Stunden einfach auf den Stuhl zu setzen und bequem und warm zu haben. Das ist ein bisschen wenig. Und so sollten wir jedem Glied auch die Möglichkeit geben, zu dienen. Und das natürlich eben mehr als nur sonntags hier diese 2, 2,5 Stunden oder mittwochs vielleicht. Unser Alltag gehört doch unserem Herrn. Und wenn wir in der Tat Wachstum haben wollen, wenn wir uns Wachstum wünschen, dann muss jedes Glied seinen Teil auch dazu beitragen, damit der Leib Christi so wachsen kann, wie er sollte. Amen.